Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Unter dem Titel 5 nach 12 erläuterte Philipp Bovermann in der Süddeutschen Zeitung, wie sehr ihn früher Klimaangst umgetrieben hat. Die Menschen würden sich nicht freiwillig beschränken, aber ohne Beschränkung würde die Welt, wie ich sie gerade erst kennenlernte, zusammenbrechen. Ich wollte nicht studieren gehen, nichts tun, nicht da sein. Warum ins Leben starten, wenn die Menschheit sich umbringt? Dann bin ich lieber ein Stein. Und was ist aus dem lebensmüden jungen Bovermann geworden? Ein erfolgreicher Erwachsener, der sich selbst Ökozyniker und Klimaverharmloser nennt und von seiner früheren Weltsicht distanziert. Melodramatisch und unreif kommt mir das heute vor, mit Mitte 30. Dieser junge Mensch mit seiner Angst ist mir fremd geworden. Ich kann heute nur noch darüber staunen, wie wenig tief mich die Tatsache bekümmert, dass der Planet überhitzt, dass Arten verschwinden, Ökosysteme kollabieren, Regenwälder brennen. Menschen werden sterben. Menschen sterben schon heute. Das Leid der Tiere sprengt alle Vorstellungskraft. Aber jetzt stehe ich auf meinem Balkon, habe mir ein Leben aufgebaut, mit einem tollen Job, einer tollen Frau, einer tollen Tochter. Und geblieben ist nur die sanfte Sorge, dass ich mir zu wenig Sorgen mache. Ich grusele mich vor mir selbst, aber nur ein winziges bisschen. Wir zitieren den SZ-Autor Bovermann, weil wir unterstellen, dass es auf diesem Planeten von klimamüden Bover-Männern und Frauen nur so wimmelt, sie, womöglich eingeschlossen, uns auch. Doch solche Bover-Männer und Frauen und überhaupt Leute, die sich seiner Erkenntnis auch der ökologischen Wahrheit nicht beugen, nannte Jan Böhmermann in der Wochenzeitung Die Zeit Menschen von gestern und rief zum Kampf auf. Gemeinsam gegen Menschen von gestern entmachten wir sie. Nicht mit Gewalt, nein, wir müssen grausamer sein. Wir müssen sie, so oft und wo immer es geht, an die Grenzen ihrer intellektuellen, politischen und moralischen Kapazität bringen, bis sie uns entweder eines Tages auf unserer Seite des Grabens als Besiegte die Hand zur Versöhnung reichen oder sich selbst zerreißen wie Rumpelstilzchen. Offenbar von seiner geistigen Kapazität bis zur Torheit überzeugt, Jan Böhmermann in der Zeit, der sich jene Frage nicht stellte, die in der SZ zur Überschrift wurde. Was, wenn wir Unrecht haben? Es gibt in den großen Krisensituationen in der Öffentlichkeit die Tendenz, in der Auffassung, was jetzt richtig ist, möglichst klar zu sein, bemerkte Sarah Maria Bebehani. Zweifel und kritische Stimmen werden dann kaum noch zugelassen. So wurden in Zeiten der Willkommenskultur im Herbst 2015 diejenigen, die Bedenken äußerten, allzu schnell als Rassisten und Fremdenfeinde abgekanzelt. In der Hochphase der Pandemie wirkten die medialen Rufe nach Ausgangssperren und Impfpflicht einhellig und es war bequem, Bedenkenträger einfach als Corona-Leugner, Covidioten und Impfgegner abzustempeln. So die SZ-Autorin Sarah Maria Bebehani. Viel Aufmerksamkeit widmeten die Feuilletons natürlich den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen und dem absehbaren Erfolg der AfD. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hieß es, es wird befürchtet, das Solinger Attentat führe der AfD neue Wähler zu. Die Gründe dafür liegen jedoch nicht in der Attraktivität der Rechten. Jürgen Kauber echauffierte sich über die Bemerkung der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken, man könne aus dem Attentat in Solingen nichts lernen. Viele Wähler der AfD wenden sich von einer Politik ab, deren Handeln und Unterlassen ihnen kaum mehr erklärlich erscheint. Sie sind die Euphemismen leid. Der Populismus ist die Ideologiekritik der einfachen oder jedenfalls kurzsichtigen Leute. Sie hängen gar nicht am Faschismus und Herrn Höcke. Sie wollen nur, dass der abgetauchte syrische Strolch nach Bulgarien zurückgeführt wird. Was die Menschen in Sachsen betrifft, erklärte Marc Reichwein in der Tageszeitung Die Welt, die Sachsen gelten als patriotisch und deutschnational. Für manche sind die Sachsen sogar das deutsche Völkchen, das für Fremdenfeindlichkeit steht. Es gibt überregionale linke Medien, die sich wie die Geier auf dieses Bundesland stürzen, es quasi seit der Wende auf der Watchlist haben. Hoyerswerda 1991 war der Auftakt bundesweiter Pogrome. Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes wurden die Sachsen später vielleicht nicht zufällig. Sie hatten um 2010 tatsächlich noch Verhältnisse, die es in keiner westdeutschen Großstadt gab, nämlich Taxifahrer ohne Migrationshintergrund. Die Flüchtlingskrise hat, was oft übersehen wird, ostdeutsche Großstädte schneller und massiver verändert als westdeutsche Metropolen. Wo die Bayern ihren Eigensinn wie eine gefällige Marke vor sich hertragen, haben sich die Sachsen etwas latent Nicht-Gefallsüchtiges erhalten. Marc Reichwein, der Sachsenerklärer der Welt. Der Berliner Tagesspiegel konstatierte unterdessen, Die Angst geht um bei den kulturellen Trägern in Thüringen und Sachsen. Vor allem in den Kunstinstitutionen wird mit Besorgnis auf die erwartbaren AfD-Erfolge geschaut. Museen, Kunstvereine, Offspaces waren schon zuvor als Orte einer freiheitlichen gesellschaftlichen Selbstverständigung immer wieder Angriffsziel, ob handgreiflich oder durch zahlreiche unterminierende Anfragen im Landtag und den kommunalen Gremien. Mit neuen Mehrheiten in den politischen Gremien könnte es an die existenziellen Grundlagen gehen. Durch Entzug von Fördermitteln, Kündigung von Räumen, Verdrängung unliebsamer Personen. Sollte man also auf Sarah Wagenknechts Bündnis hoffen? Eher nicht, befand der Gesellschaftswissenschaftler Oliver Nachtwey in der FAZ. Mit ihrer Reichweite und ihrer Zuspitzung ist Wagenknecht eine Ressentimentmaschine, die die Erzählungen der AfD mitlegitimiert. Wagenknecht ist deshalb weniger ein Bollwerk gegen die AfD, sondern eine Vorfeldpartei. Es ist nicht ohne bittere Ironie, dass die stets maximal zuspitzende Wagenknecht ausgerechnet mit der AfD einen differenzierten Umgang pflegen will, meinte Oliver Nachtwey in der FAZ. Und falls Sie meinen, bei Telegram besser informiert zu werden, Vorsicht. Laut der Tageszeitung ist der Messenger-Dienst, dessen Chef Pavel Durov gerade in Paris festgenommen wurde, eine gewaltige Dreckschleuder. Aber ob so oder so, die FAZ lag bestimmt nicht falsch, als sie lässig titelte: Wenn jeder richtig dächte, wäre das sehr gut.